Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch, powered by O2. Each One Teach One ist ein Thema, das Hip-Hop seit Beginn begleitet. Wie können sich Generationen untereinander unterstützen, um ihre Sachen besser zu machen? Oder wie hilft man mit seinem Wissen dem anderen neben sich, um seine Karriere voranzutreiben? Das sind Fragen, die wir heute mit unseren Gästen klären wollen. Auf der einen Seite Lena Like, Macherin des Female Producer Collectives, und auf der anderen Seite Savit, eine Newcomerin, die sehr viel Potenzial in sich trägt. Wie beide zu diesem Thema denken und welche Rolle dabei Rosalia spielt, das erfahrt ihr in diesem Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Für die Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, wie war die Woche ohne mich?
Oh, Nico, sehr entspannt. Wenn die, ja? Wie sagt man, wenn die. Es gibt doch so ein Sprichwort, wenn irgendwer aus dem Haus ist,
spielt ja, die Katze. Katze, ja. Dann tanzt die Mäuse am Tisch, ne?
So, genau.
Du so ungefähr stelle ich mir das auch vor hier, genau, weil ich eine Woche nicht da bin, war unterwegs, habe ein bisschen was zu tun gehabt, Team quasi alleine im Office. Und das sieht hier aus, ihr könnt euch das nicht vorstellen, alter Schwede, wenn ich einmal nicht da bin, ne? Skandal. Aber was ihr dann trotzdem immer hinkriegt, ist jede Woche eine neue Stammtischfolge aufbauen, die jedes Mal wieder auf eine andere Art und Weise spannend ist, ne? Was hast du denn diese Woche zusammengestellt?
Ja, das ist so.
Kannst aus nicht viel, ne?
Aber nee, gar nicht viel, aber das kriege ich dann gerade noch hin. Ja, auch diese Woche wieder neue Folge Stammtisch. Zwei neue Gäste am Start, über die ich mich sehr freue diese Woche. Zum einen haben wir frischem Release im Gepäck, sag ich mal. Husky Augen ist am letzten Freitag erschienen. Savit, herzlich willkommen hier im Stammtisch.
Hallo zusammen, was geht ab? Freue mich sehr, heute am Start sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch. Sehr interessante Künstlerin. Wir sind tatsächlich, also warst natürlich schon öfter bei uns in der Playlist. Ich glaube, Nico hat sogar auch schon ein oder zweimal Songs der Woche von dir gepickt.
Yes, danke an der Stelle, Nico. Vielen Dank. Ich habe es auf jeden Fall gesehen, auch gepostet, habe mich sehr drüber gefreut.
Ach ja, sehr, freut mich. Die kommt aber auch immer auch wirklich aus reinem Gefühl heraus, wenn ich es gehört habe. Also schön, dass wir uns hier treffen.
Ja, voll. Freut mich auch.
Und ja, Gast Nummer 2 hat, soweit ich weiß, noch keine eigenen Songs released. War zumindest noch nicht bei uns in der Playlist am Start. Lena Like ist bei uns. Sie ist Projektleiterin beim Female Producer Collective, was nachher bestimmt auch thematisch nochmal das eine oder andere Mal angesprochen wird. Macht aber auch Label- und Künstlermanagement, veranstaltet Workshops, Mentoring-Programme und so weiter und so fort. Viel beschäftigt. Ja, sehr schön, dass auch du am Start bist.
Ja, hi, ich freue mich auch total, heute dabei zu sein, auch wenn ich noch keine Musik rausgebracht habe.
Guck mal, aber da haben wir ja was gemeinsam.
Noch nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das passiert in diesem Leben auch leider nicht mehr.
Ja. Sag niemals nie. Sag niemals nie.
Das stimmt.
Ich habe gedacht, ich werde nie rappen oder so. Habe ich auch irgendwo heimlich ein paar Sachen gemacht irgendwann. Aber für eine Songveröffentlichung hat es bisher noch nicht gereicht. Ist vielleicht mal ein Thema, Yannick. Vielleicht sollte ich irgendwann noch mal so. Mhm. Nochmal einen neuen Bildungsweg oder sowas.
Ja,
alles. Vielleicht können wir da was aufbauen.
Gucken wir mal.
Bräuchte dafür auf jeden Fall aber Leute, die mir vielleicht das Handwerk noch ein kleines bisschen erklären, mich so ein bisschen an die Hand nehmen, mir so ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen bei meinem kleinen Weg. Sowas Ähnliches hast du dir heute auch überlegt für diese Runde.
Ja, genau. Es soll um Each One Teach One gehen. Ich habe es ja gerade eben schon kurz angerissen. Lena ist Projektleiterin beim Female Producer Collective. Da werden Workshops und Mentoring-Programme angeboten, an dem unter anderem Savit teilgenommen hat und Alumni aus der ersten Staffel ist. Seit 2021 gibt es das Projekt. Und wir bei Backspin haben ja vor einiger Zeit ähnliche Sachen, sag ich mal, gemacht. Wir haben mit Zero zusammen einen Künstler auf dem Weg zum Plattenvertrag begleitet. Wir haben in International Sessions verschiedene KünstlerInnen zusammengebracht, die dann Songs produziert haben aus verschiedenen Ländern. Und das haben wir uns einfach mal zum Anlass genommen, dann eine ganze Folge draus gemacht und wollen über das Prinzip Each One Teach One sprechen und wie das Ganze in 2023 eigentlich noch funktioniert. Genau. Und dann einfach mal gucken, wo die Reise hingeht, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall eins, also da kann ich mitreden, ne? Das ist ja dann doch einer der Grundpfeiler, dieser Kultur, auf der wir seit Dekaden auch mit Backspin immer unterwegs sind. Was ich als erstes mal wissen möchte, Lena, kannst du mal ein bisschen was von dem Collective erzählen, ein bisschen Geschichte dazu?
Klar, klar. Also wir haben uns, wie Yannick schon gesagt hat, 2021 gegründet. Das kam quasi aus der Idee heraus, dass es, oder aus dem Zustand besser gesagt, dass es super wenig Produzentinnen gibt. Ich glaube, ihr seid da ja eigentlich schon sehr im Thema drin. Gerade im Deutschrap nehmen ja immer Producer eine immer größer werdende Rolle ein und werden da auch immer sichtbarer. Aber die weiblichen Producer fehlen dann doch irgendwo. Und genau, wir haben uns das dann 2021 zum Anlass genommen und haben ein Workshop-Programm ins Leben gerufen, das eben zum Ziel hat, weibliche, aber auch Flinter-Producer zu fördern, denen mehr Sichtbarkeit zu geben, sie zu coachen in allen Bereichen, sei es jetzt Producing-Themen als auch Marketing- oder Business-Grundlagen. Und haben das dann letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt. Das hat super geklappt und sind jetzt aktuell schon in der zweiten Runde dran.
Savit, wie sind deine Erfahrungen?
Also erstmal, ich war letztes Jahr Teilnehmerin beim Female Producer Kollektiv und also auch das, was Lena gesagt hat. Also es gibt super viele Produzentinnen in Deutschland und die sieht man einfach gar nicht. Also auch mit der Teilnahme bei dem Collective habe ich auch selber erstmal so diesen Wow-Effekt gehabt. So, wow, krass, es gibt eigentlich so viele krasse Produzentinnen. Und ich fand's cool. Also man lernt halt wirklich dann auch andere Produzentinnen kennen, kann sich austauschen. Man hatte gemeinsam auch Sessions, wo man auch wieder zu diesem Each One, Teach One Gedanken kommt, weil da wirst du zusammengeschmissen, bist mit vielen Frauen im Studio, was man eigentlich so auch nicht kennt, weil es ist halt eine männerdominierte Szene. Das heißt, man ist es halt gewohnt, irgendwie du gehst ins Studio und dann bist du die einzige Frau unter 10 Männern oder so. Und das war ziemlich cool, da mal nur mit Frauen im Studio zu sein und auch, man kann so viel voneinander lernen.
Das ist ja eh immer so die Grundlage von allem, was wir hier so machen und das Becken, in dem alle schwimmen, weil dieses etwas weitergeben und Leute damit so ein bisschen an die Hand nehmen, das ist ja auf vielen Ebenen möglich und glaube ich dann auch etwas, was die Generation dahinter immer prägt. Angefangen bei dem bloßen Handwerk bis hin zu den Möglichkeiten, die an ältere Generationen quasi selber mit erarbeiten, Türen, die sie öffnen, die sie aufhalten. So, was war so das erste Feedback, Lena, was ihr bekommen habt auf die Arbeit? So eben, weil du siehst ja hier, das ist ja offensichtlich, each one teach one to the fullest.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was uns am meisten Energie gegeben hat oder generell, was das Feedback von allen war, war einfach dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen. Also egal, ob die Coaches schon seit 10 Jahren im Business sind und die krassesten Alben produziert haben oder dieses Jahr haben wir ein paar Grammy-nominierte Coaches dabei. Die sind alle auf Augenhöhe, wenn es in diese Workshops geht. Also da guckt keiner von oben herab und bildet sich darauf was ein, dass vielleicht jemand noch nichts rausgebracht hat oder jetzt noch nicht Gold gegangen ist mit irgendeiner Single. Und ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Sachen, die ich für mich selbst auch gelernt habe, was das Ganze so wertvoll macht, dass man einfach sich traut, auch zu fragen, gerade weil man keine Angst haben muss, dass man da irgendwie belächelt wird oder irgendwie schiefe Blicke erntet dafür.
Ist das der Hauptgrund, würdet ihr sagen, dafür, dass diese Situation aus, die du beschrieben hast, 10 Kerle und nur eine weibliche Produzentin in einem Raum, dass das in der Vergangenheit eher so gang und gäbe war, dass das fehlendes Selbstbewusstsein und oder auch einfach fehlende Möglichkeiten so der Grund dafür waren?
Ich glaube, sowohl als auch. Also Savit kann ja wahrscheinlich mehr aus dieser Songwriting-Session-Sicht sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Punkt ist, dass man nicht das Selbstbewusstsein hat, wenn man den ganzen Tag zu Hause in seinem Schlafzimmer eigene Songs produziert und noch nie so wirklich rausgegangen ist damit, dann zu sagen, ja gut, ich bin Produzentin oder ich bin Produzent. Ich glaube, es hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass man eben, wenn man mal in einer Session ist und da jemand ist, der diese ganze Session leitet, ganz schnell sagt, ja, du bist doch Künstlerin, bist doch Künstler, setz dich mal hinten hin und hör zu, wie ich das mache. Und man dann gar nicht in diese Situation kommt, von wegen Fragen zu stellen und das zu lernen und sich selber halt irgendwie beizubringen.
Also ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die dazu führen, dass es einfach so ist, wie es ist. Ich glaube, das rührt auch daher, dass, also wenn man jetzt echt mal so eine Generation vor uns denkt, dass es halt immer so dieses Klassische ist, so ey, du willst irgendwie Musikerin sein, ja, dann musst du singen oder spielst vielleicht Klavier oder halt eben das, was mit einer weiblichen Person halt vielleicht in Verbindung gebracht wird. Rap ist ja auch da nochmal so ein Ding, was ja dem auch entgegengesetzt ist, so. Also, und ich glaube, deswegen ist es auch so ein strukturelles Ding, warum vielleicht weniger Frauen auch darauf kommen, so ey, ich könnte ja auch produzieren. Und auch dieses fehlende Role Model Thing ist vielleicht auch so ein Ding. Also klar, jetzt gibt's immer mehr auch Produzentinnen, die super erfolgreich sind, zum Beispiel so eine Suena oder sowas. Und davon gibt's jetzt mittlerweile auch immer mehr. Und ich glaube, dadurch kommen auch immer mehr Frauen, die auch produzieren.
Das mit den Role Models ist ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich. Und damit dann auch mit den vorgelebten Strukturen.
Genau.
Die man irgendwie an bestimmten Punkten auch aufbrechen muss. Gerade diese Erfahrungen, die du da beschreibst, dass es sehr männerdominiert war in der Vergangenheit, die kann ja im Prinzip jeder bestätigen, der irgendwie in den letzten Dekaden sich mit Hip-Hop auseinandergesetzt hat. Ich frage mich immer so, wo die Einstiegspunkte gewesen wären, um es zu verändern. Denn die habe ich ja auch als Typ ja auch quasi an einem bestimmten Punkt schon gehabt. Das habe ich ja gesagt, ich habe keine Rap-Karriere gestartet und ich habe auch nicht angefangen zu produzieren, weil ich da vielleicht auch nicht so wirklich jemanden hatte, der mich an die Hand genommen hat und mir direkt helfen konnte. Wie wichtig ist dieser Gedanke, und da sind wir ja bei der Frage heute, dieses Each One Teach Ones, gerade in Bezug auf diese Themen heute noch?
Ich glaube, das ist super wichtig. Also ich glaube generell, unsere Branche ist sehr DIY und jeder bringt sich selber so ein bisschen was bei. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, sei es jetzt als Managerin oder auch als Leitung vom Female Producer Collective, jeder, der verstanden hat, wie das Business läuft, ist auch bereit, dir was beizubringen. Weil man einfach selber sich an diesen Punkt bringen musste, weißt du? Man muss sehr lange arbeiten, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, man hat das verstanden, wie es läuft. Und ich glaube, generell unsere Generation, aber auch die davor, die wollen vielen diesen Schritt erleichtern, wenn es geht. So habe ich das bisher wahrgenommen. Und man nimmt sich dann schon an die Hand und versucht, sich gegenseitig das beizubringen, was man vielleicht vorher in zahlreichen Stunden selber irgendwie durch Erfahrungen sammeln musste.
Savit, hast du Hilfe gebraucht?
Voll. Also ich glaube, am Anfang braucht jeder Hilfe. Am Anfang braucht man immer irgendwie Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann, um irgendwie auch selber zu wachsen. Also klassisches Beispiel auch Songwriting. Also am Anfang habe ich alles selber geschrieben. Mhm. Und als ich dann meine erste Session hatte, wo ich mit jemand anderen geschrieben habe, allein in dieser einen Session habe ich auch so viel gelernt. Also auch Each One Teach One. So, du siehst ja, wie jemand anderes schreibst und kannst für dich dann das herausziehen, was du vielleicht selber noch nie ausprobiert hast, so. Und dann hast du in dem Moment schon was gelernt, weil du irgendwie auf eine neue Idee kommst oder einfach eine neue Technik irgendwie dann mitbekommst, so. Und auf jeden Fall, also ich finde es auch, bin auch generell immer ein Riesenfan von Teams und man ist ja auch meistens in der Session mit einem Team. Also man ist ja selten auch alleine.
Ja, ist ganz interessant. Die Branche, du hast ja auch, Lena, richtig gesagt, wenn man sie verstanden hat, dann kann man dementsprechend auch damit arbeiten und dann vielleicht auch Hinweise geben, wie es funktioniert. Die wird ja immer größer und die wird ja auch immer härter, habe ich manchmal das Gefühl. Weil so der klassische Each-One-Teach-One-Gedanke und damit der des Kollektivs von früher, der ist auch noch aufgebaut auf kleineren Gruppen und kleineren Netzwerken. Das ist heute so riesengroß. Habt ihr da beide so mit Blick und Erfahrung darauf auch Sorge, dass man darin untergeht, wenn man nicht Leute an der Hand hat, die ihm helfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, auf lange Sicht schon, aber eher im Hinblick, dass man schon ein Team braucht. Also, was willst du in dem Business, wenn du ganz alleine kämpfst? So, das ist total sinnlos. So, such dir Partner, such dir Produzenten, such dir ein Team, das mit dir diesen Weg geht, das können auch totale Anfänger sein. Ich finde, das ist immer so für mich ein schönes Gefühl zu wissen, okay, man macht diesen Weg gemeinsam und man baut sich da zusammen irgendwas auf. Und aus meiner Erfahrung hat sich das auch immer bewährt, im Team gemeinsam diese Schritte zu gehen und da jetzt nicht auf Krampf zu versuchen, irgendwas zu gatekeepen und sich selber da irgendwie hervorzuheben, ohne ja, die anderen einfach mitzuziehen.
Komplett. Also kann ich komplett bestätigen. Ich glaube, weil man heutzutage so dieses Ellbogendenken fährt, da fährt man nur kurzfristig gut mit. So, ich glaube, das funktioniert auf lange Sicht nicht. Erstens, weil dann auch keiner Bock hat, mit dir zu arbeiten. Ist einfach so. Und zweitens, weil du mit einem starken Team, mit dem du zusammen wachsen kannst, einfach mehr Chancen hast als alleine. Du kannst ja nicht alles geil machen. Du kannst ja nicht in allem gut sein. So klar kannst du irgendwie vielleicht von allem etwas können, aber es macht schon Sinn, halt einfach ein gutes Team zu haben.
Ja, und da sind dann Erfahrungswerte vielleicht ganz spannend. Du hast ja selber davon gesprochen, Emelina, dass auch ganz junge Leute um dich herum auch helfen können. Dann lernt man quasi gemeinsam auch und hat vielleicht da die eine Expertise mehr als die andere, umso schöner ist. Und das ist dann ja auch dann schon auch immer, finde ich, ein bisschen ein romantischer Gedanke auch, dass du Leute hast, die dir helfen. Und dass du andersrum, wenn du das Knowledge hast, dass du das auch weitergibst. Was sind eure Gefühle, wie dankbar sind Menschen dafür, dass man ihnen hilft auf ihrem Weg? Weil ich habe immer das Gefühl, dass dieser romantische Gedanke vielleicht auch irgendwann verloren geht, wenn man dem, mir hilft jemand, entwachsen ist und dann hat man vielleicht vergessen, wer einem geholfen hat, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ich weiß total, was du meinst. Ich glaube, das passiert auch immer noch sehr häufig. Ich für mich habe aber eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute das schon wertschätzen und dich dann auch nicht vergessen, wenn sie es dann mal geschafft haben und wenn sie da irgendwie erfolgreich sind. Das muss ja gar nicht heißen, dass man zwingend immer in dem Team bleibt, in dem man sich das aufgebaut hat, aber einfach, dass man diese Dankbarkeit hat und das einfach auch wertschätzen kann, mit wem man angefangen hat, auch wenn sich die Wege dann irgendwann ja nicht weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, schon so, was ich erlebt habe, dass die Leute da einfach auf lange Sicht dankbar sind. Und was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, dass man immer wieder merkt, wo das hinführt. Sprich, selbst wenn ich mit Leuten jahrelang keinen Kontakt mehr hatte, irgendwann melden sie sich dann wieder und haben vielleicht einen neuen spannenden Kontakt für mich oder haben eine Anfrage für irgendwas, was ich aktuell mache. Man läuft sich schon immer mal wieder noch mal über den Weg, glaube ich.
Voll, also finde ich auch. Also ich kann jetzt aus Artist-Seite zum Beispiel sagen, dass ich auch mit einem Team angefangen habe und ich den Gedanken auch mega schön finde, einfach ein Team zu haben, mit dem man dann auch gemeinsam groß wird. Ich meine, warum sollte man sein Team changen, wenn man damit dann irgendwann auch Erfolge hat? Es hat ja irgendwie dann funktioniert und deswegen finde ich es eigentlich schön, so diesen Gedanken zu haben, so ey, du fängst mit einem Team an, man wächst gemeinsam und erntet dann am Ende des Tages auch gemeinsam den Erfolg.
Das sind aber so zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist da der Hustle, den du selber hast, den du breit aufstellst, was ich auch total richtig und gut finde, weil man sich darauf besinnen muss, was man gut kann, aber auch klar darüber sein muss, was man nicht kann und dann Leute braucht, die das gut können und es dann aber auch harmonisch funktionieren muss. Sehr viele Abers, weil ich glaube mir sehr viele Geschichten auch in der Vergangenheit, also es gibt so Situationen, wie dass ich von einem Künstler, glaube ich, 5 bis 8 Manager kennengelernt habe in den letzten 10 Jahren.
Krass.
Was auch einfach dazu führt, der Grund dafür, der kann auf beiden Seiten liegen. Aber es ist ja auch nicht immer ein Prädikat von Qualität, wenn die Besten um einen rum quasi, also die engsten Leute mitmachen bei dem, was man da vorhat, wenn sie vielleicht nicht die Kompetenz für das haben.
Auf jeden Fall. Also
was man
klar
haben möchte.
Sorry, dass ich dir gerade ins Wort falle.
Nee, ich war schon zu Ende.
Okay, sehr gut. Nee, kann ich voll bestätigen. Also klar gibt es Momente oder irgendwann vielleicht auch eine Zeit, wo man sich dann weiterentwickelt oder wie Lena auch schon gesagt hat, manchmal gehen dann die Interessen oder die Ziele dann vielleicht auch ab einem Punkt auseinander, dass jemand sagt, ey, ich will jetzt irgendwie die Richtung gehen und der andere sagt aber, ey, aber ich will jetzt eigentlich viel mehr von dem machen. Dann ist ja klar, dass man dann sagt, okay, jetzt geht man irgendwie andere Wege, arbeitet mit anderen Leuten zusammen und auch wie Lena gesagt hat, es ist immer gut, auch mit anderen Leuten zu arbeiten. Also jetzt in meinem Fall wieder, ich habe zum Beispiel ein Team, aber ich arbeite trotzdem auch mit anderen Produzenten. Also so ist es nicht, dass man es dann exklusiv sagt, ey, nur noch das Team und damit von Anfang bis zum Ende durch, so auf keinen Fall, weil dann bleibt man ja auch irgendwo stehen. Man braucht ja immer auch wieder diesen neuen Input, neue Leute. Aber trotzdem so ein Kernteam zu haben, ist, glaube ich, trotzdem immer von Vorteil.
Im besten Fall bleibst du über 3 Alben, schreist die ganze Zeit DIY, DIY und füllst Hallen, dann hast du das mit dem einen Team ganz gut gemacht, aber das ist auch the one in a million shot, da sind wir uns mal, glaube ich, alle einig drüber.
Auf jeden Fall.
Aber, Stichwort Collective. 2021 hast du gesagt, ne? Ist das gegründet worden, ne? Wie Collective fühlt sich das Collective an? Also hast du das Gefühl, dass da über Jahre auch wirklich etwas wie ein Mob zusammengewachsen ist?
Ich sag gerne, es ist gerade eher ein Movement, was sich aufbaut, anstatt vielleicht ein Mob, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe schon das Gefühl, dass die Alumni aus dem letzten Jahr sehr großes Interesse haben, zu sehen, wer dieses Jahr dabei ist, wer auch hoffentlich in den nächsten Runden dabei ist, dass man sich auch da connected, sich austauscht und verschiedene Sessions miteinander macht und dass da überhaupt keine Rolle spielt, wann man jetzt Teil vom Kollektiv ist und war, sondern wir achten da schon sehr drauf, dass das einfach ja seasonübergreifend stattfindet, diese Vernetzung und die Leute einfach verstehen, sie sind zwar für eine Season quasi in diesem Workshop-Programm drin, aber das Kollektiv und das Netzwerk und was man sich da langfristig aufbaut an Kolleginnen, an PartnerInnen und so weiter, das soll natürlich länger bestehend bleiben als jetzt nur das Jahr.
Das ist ja etwas, was auch über Generationen immer dann Generationen stark gemacht hat, wenn man mal ehrlich ist, ne? Auf eine gewisse Art und Weise. Gibt's 100.000 Beispiele für. Wenn wir die deutsche Dekaden durchgehen, liegt's immer an manchmal nur Camps, manchmal daraus dann aber auch einfach Verbindungen zueinander. Die Älteren unter euch da draußen auch werden sich natürlich daran erinnern, dass die Stärke der 90er Jahre auch war, dass Hamburg und Stuttgart quasi eine Direktautobahn gebaut haben und Aggo Berlin ist deshalb so erfolgreich gewesen, weil es halt ein Paket gewesen ist und auch in einer Generation in sich vollkommen einig über zumindest ungefähr die Himmelsrichtung, in die man rennen möchte. Generationen sorgen ja immer dafür, dass es dann eventuell mal zu Diskussionen oder auch zu anderen Ausrichtungen kommt. Das wäre mal ganz interessant. Ist das jetzt eigentlich quasi auch eine Generation, die gemeinsam sich dazu entschlossen hat, einen Weg zu gehen? Das frage ich offenbar an euch beide so, auch in eurem Umfeld. Oder habt ihr da schon auch mal so Generationskonflikte, auch speziell in diesem Bereich, zum Beispiel Female Producing oder generell Female Artist Development? Ist das eine Generation oder gibt es da schon auch noch Diskussionen und Austausch mit anderen Generationen?
Ich glaube grundsätzlich, also ich kann jetzt nur aus Sicht vom Female Producer Collective sprechen, wir haben nicht nur eine Generation, sondern wir haben einfach verschiedene Altersklassen, wir haben verschiedene Hintergründe, die Leute kommen aus komplett Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist alles sehr offen und da gibt es überhaupt nicht dieses, ja, du bist die Generation und ich bin aber schon 10 Jahre drüber und ich mache das auch schon viel, viel länger als du. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon ein guter Punkt, den du da sagst. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das ein Ding ist, dass oft die Älteren sagen, anders gesagt, die jüngere Generation hat es, glaube ich, eher verstanden, was so ein Kollektiv für Auswirkungen haben kann, als vielleicht manche aus älteren Generationen.
Hm. Oh, Savit, hast du Erfahrungswerte?
Ich muss da mal tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Also ich finde auch, dass das jetzt, also das Alter jetzt da keine große Rolle spielt. Also ich habe jetzt auch über das Female Producer Kollektiv Leute kennengelernt, die um einiges älter waren als ich, aber auch um einiges jünger. Und irgendwie finde ich, dadurch, dass man halt irgendwie das Gleiche macht, spricht man da sowieso eine gleiche Sprache. Deshalb jetzt so ein gutes Beispiel habe ich da gar nicht. Aber was ich zum Beispiel auch krass finde bei dem Female Producer Kollektiv, da machen ja jedes Jahr, glaube ich, 10 Produzentinnen mit, Lena, oder?
Dieses Jahr 15.
Ja. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 10. Und überleg mal das über 5 Jahre, dann haben wir schon ein Kollektiv von 60, 70 Female Produzentinnen, was ich schon richtig krass finde.
Also und dann wärst du geil. Irgendwann die ältere Generation, die der jüngeren Generation etwas an die Hand geben kann.
Ja, vielleicht, wahrscheinlich.
Ich glaube, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, ist es gar nicht, dass die ältere Generation das nicht so begriffen hat, sondern dass es vielleicht zu deren Zeit das gar nicht so gab. Solche Förderprogramme, solche Netzwerke und die das vielleicht jetzt eher begreifen und auch wertschätzen können als noch vor 20 Jahren, wo das noch gar kein so Ding war.
Tja,
Also ich finde irgendwie, also was du jetzt über das Collective sagst, Lena, stimmt, finde ich total. Ich habe aber die ganze Zeit so gedacht, bei dem so diesem Generationsding, finde ich immer im Gesamtdeutschrap jetzt mal betrachtet, beobachte ich immer so wieder diese Entwicklung, dass die junge Generation, nee, andersrum, die alte Generation immer gegen die nächstjüngere irgendwie so ein bisschen pöbelt. So, das ist immer.
Ey, ich pöbel nicht so viel.
Du oder? Natürlich nicht. Alle anderen außer du. Aber ja. Dann ist es immer so ein bisschen dieses, ja, früher war ja irgendwie alles besser mäßige.
Ist immer so.
Ich frage mich da halt, also jetzt klar sagt ihr auch so, ne, ist Female Producer Collective und alles irgendwie eins und so, aber habt ihr das, also wie ist euer Verhältnis so zur älteren Generation? Also ist es dann irgendwie so ein respektvoller Umgang, ja, okay, ne, ich habe da mir irgendwie das gelernt und da meine Wurzeln her? Oder auch so manchmal so ein Gedanke so von wegen so, ach nee, komm, das kann ich doch eigentlich besser und deswegen mach ich's selber.
Oder werdet ihr irgendwann, wenn ihr älter seid, auch zu einer Generation, die die ganze Zeit denkt, sie kann es eh besser?
Ja, so. Das wäre das die entscheidende Frage.
Ja. Wer weiß? Jetzt können wir es ja noch nicht wissen. Nee. Lena, willst du was dazu sagen? Fang du gerne an.
Ich glaube tatsächlich, dieses so ein bisschen Rumpöbeln auf die nächste Generation ist komplett normal. Das ist ja jetzt auch nicht nur unsere Branche. Ich glaube, das ist überall so. Und auch da denke ich mir immer, wenn ich dann höre, ja, ihr habt es ja viel leichter, ihr habt diesen Einstieg, ihr habt ja alles so viel leichter, denke ich mir mal, ja gut, also es sind halt komplett andere Umstände. Ob das jetzt so viel leichter ist, weiß ich gar nicht. Das ist wahrscheinlich dann immer nur aus der eigenen Sichtweise, dass man sagt, okay, heute durch Internet, durch Instagram und weiß ich was, hast du es viel leichter, in die Musikbranche einzusteigen. Gleichzeitig ist halt die Konkurrenz auch viel, viel höher. Also ich glaube, da muss man immer...
Ist immer das schlimmste Argument von einer älteren Generation, wenn sie der jüngeren vorwirft, dass sie es leichter hatte. Mhm. Weil das nämlich für jede Generation gilt, die einfach logischerweise, wenn sie schlau ist, aus dem Wissensschatz der vorherigen Generation etwas Neues macht.
Auf jeden Fall.
Mich nervt das immer so maßlos. Und es ist ja dann auch trotzdem auf der anderen Seite auch eine Frage des Respekts, so, mhm. den man wiederum in die andere Richtung auch geben muss. So, den finde ich ist genauso wichtig, weil, ne, Respect the Architects, wenn du das nicht machst, dann hast du nicht verstanden, auf was für ein Boot du hier sitzt, mit wem du gerade runterfährst. Aber trotzdem muss man da immer ein bisschen aufpassen, dass man diese Verbittertheit raushält aus dem, was die jüngere Generation daraus macht. Und das hast du ja überall. Das darf in der Musik einfach nicht so maßgeblich sein. Das finde ich, glaube ich, Quatsch. Ich meine, oder nicht. Oder jetzt habe ich schon wieder Wort zum Sonntag vom Graubärtigen, aber.
Nee, voll, also hast du voll recht. Was ich auch ab und zu mal mitbekomme, ist, dass manche auch von der älteren Generation so ein bisschen genervt sind von diesen ganzen Themen. So, ja, wir haben zu wenig Produzentinnen, zu wenig Frauen in den Festival-Lineups und so. Da habe ich schon gemerkt auch, dass viele da so ein bisschen pissig drauf reagieren, irgendwie noch gar nicht verstehen, warum das aktuell auch so ein Thema ist. Weil das früher halt auch nie ein Thema war, aber es war damals ein Thema, nur hat es niemand angesprochen. Und jetzt aktuell wird es angesprochen. Und ich finde es eigentlich voll gut, dass das mal auch thematisiert wird, weil es einfach Fact ist, dass es zwar Produzentinnen gibt, aber die zum Beispiel keiner sieht. Ich weiß noch, ich wollte damals unbedingt, es war vor 2 Jahren oder so, unbedingt mal mit einer Produzentin arbeiten und habe bei einem Verlag gefragt, so hey, wie sieht's eigentlich aus? Ihr habt mir zwar Produzenten vorgeschlagen, aber gibt's denn darunter irgendwo eine Frau bei euch im Verlag? Und dann hieß es so, nee, Frau, haben wir keine. Ich so, wie? Es gibt keine Frau bei euch im Verlag, keine einzige Produzentin. Und ich fand es so krass. Und dementsprechend finde ich das halt einfach cool, dass es halt jetzt immer mehr kommt und es auch immer mehr Role Models gibt und so eine Lena, die dann kommt und sagt, ey, wir machen Female Producer Kollektiv, um die Leute halt einfach sichtbar zu machen. Weil es gibt die Frauen, es gibt die Produzentinnen, die auch krass sind.
Und das ist das Schöne an so Sachen wie dieser Idee des Kollektivs. So, und ehrlicherweise dann auch der Ursprungs-Hip-Hop-Gedanke, der mich immer umtreibt, der mir dann auch, also natürlich ist durch Generationen heraus das Männer dominiert gewesen. Das steht vollkommen außer Frage. Und je häufiger ich mich auch immer dann jetzt auch in aktuellen Situationen mit dem in der Vergangenheit auseinandersetze, fällt das natürlich vollkommen bewusst auf. Inwiefern das einen organischen oder einen auch strukturellen Ursprung hatte, muss man, glaube ich, ganz speziell immer in jedem Punkt immer so ein kleines bisschen beobachten. Ich mag aber an dieser Kultur so gerne, dass daraus genau solche Dinge entstehen. Und ich bin jetzt nebenbei und scrolle gerade mir die Instagram-Seite vom Collective durch. Und finde selber wieder krass viele Gesichter, die ich vorher noch nicht kannte, wo ich jetzt mich sehr darüber freue, dass ich das sehe, da entsteht was. Und dann ist immer Time is on your side. Wenn du den Kram gut machst, den du machst, dann ist es keine Frage, dass es irgendwann Blüten fassen wird. Und das ist genau diese Frage, die du da stellen musstest, Savi, dass die nicht mehr mit beantwortet werden muss, sondern mit klar, hier, komm. Wie gesagt, und das ist das Schöne, und daher hängt es dann ein bisschen auch an den Generationen. Und da seid ihr wahrscheinlich jetzt auch mit in dieser einen Generation, die dafür sorgen muss, dass die nächsten Generationen noch größere Räume haben, in denen sie sich bewegen können. Deswegen, also es macht gerade richtig Spaß, auf der Seite hier unterwegs zu sein. Aber es ist nicht der Job, den ich hier gerade machen muss. Ich muss mich mit euch über eure Themen auch unterhalten. Und das sind ja beides, die ihr beide Themen mitgebracht habt, die auch so ein bisschen darauf greifen, darauf, wie du dich denn heute eigentlich so aufstellst. So, wenn du Künstlerin bist und irgendwas machen möchtest. Und ich würde sagen, Lena, wir fangen mal bei dir an, weil das ist so der Schritt eins. So, sag mal, worüber du reden wolltest.
Mein Thema?
Ja.
Ja, ich habe heute, weil ich das tatsächlich sehr interessant fand, auch jetzt in unserer Runde irgendwie mit Journalisten, mit einer Künstlerin drüber zu sprechen, das Thema mitgebracht, wie relevant Musikvideos noch sind für Artists oder speziell auch für Newcomer-Artists. Ich glaube, vielleicht für den Anfang, meine Generation ist, glaube ich, die damals mit Viva und MTV aufgewachsen ist. Ich habe jeden Tag Hausaufgaben vor den Viva Top 100 Charts gemacht und hatte wahrscheinlich auch eine Zeit, wo ich euch zu jedem 2000er Song irgendein Musikvideo nennen konnte, weil ich einfach riesen Fan war, da irgendwie den ganzen Tag Fernseher zu schauen und zu schauen, wie die Songs einfach visuell umgesetzt wurden. Hab jetzt aber in der letzten Zeit wieder häufiger so das Dilemma gehabt, als Künstlermanagerin muss man natürlich darauf achten, wie geht man vor, gerade bei Newcomern, wie hilft man denen, dass sie möglichst breit aufgestellt sind, dass sie vielleicht nicht unnötig in Dinge investieren, die nicht mehr so einen großen Outcome haben. Und genau, da ist natürlich das Riesenstreitthema immer Musikvideos, die natürlich dadurch, dass Viva und MTV nicht mehr wirklich existieren, nur noch auf YouTube veröffentlicht werden und dementsprechend natürlich auch wenig Erfolg haben. Und genau, deswegen hätte ich da super gerne mal eure Meinung dazu. Wie steht ihr zu dem Thema Musikvideos? Weil bei mir ist es halt echt immer so, auf der einen Seite Privatlena feiert Musikvideos tot. Ich würde am liebsten zu jedem Song, den ich irgendwie mit begleite, direkt ein Video drehen. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Geld gibt man auch in sowas rein, wenn nachher nur ein paar tausend, paar zehntausend Klicks bei rumkommen.
Das habe ich jetzt mich mal gespannt.
Okay, also ich muss dazu auch sagen, dass ich ein sehr großer Fan bin von Musikvideos. Ich liebe Musikvideos. Ich schaue mir selber voll gerne Musikvideos an. Ja, also das schon mal vorab. Allerdings habe ich auch letztens tatsächlich mit jemandem das Thema gehabt, Musikvideo ja, nein, und vor allem, wie groß soll das Musikvideo sein, weil die Tendenz ist ja gerade schon, dass alles in Richtung Kurz- und Kurzvideos geht, vor allem durch TikTok, Social Media etc., YouTube Shorts wird ja auch gerade übel groß von YouTube irgendwie aufgebaut und dann überlegt man sich halt schon, okay, drehe ich jetzt ein 10.000 Musikvideo oder stecke ich die 10.000 lieber in Promo rein und habe dann irgendwie mehr davon? Also aus künstlerischer Sicht würde ich sagen, Musikvideo auf jeden Fall. Ich liebe es. Ich liebe auch selber Musikvideos zu drehen. Ich mache auch meine Treatments selber zum Song und kann einfach meine künstlerische Vision von einem Song visuell widerspiegeln. Ich lieb's. Aber die andere Seite ist halt die Business-Seite, wo man dann überlegen muss, okay, lohnt sich das überhaupt? Man sieht es ja auch an den Views. So ein TikTok-Video kann mal schnell irgendwie viral gehen. 20 Sekunden, stellst dich in dein Wohnzimmer, performst den Song. Und die Leute hören ja trotzdem den Song. Und auf YouTube, immer weniger Leute schauen sich halt die Videos auf YouTube an. Und deswegen ist das eine berechtigte Frage. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, die Frage muss ich, also das Schöne ist, ich kann diese Frage direkt hier in die Reihe weitergeben, ne?
Janik, ja. Guckt.
Und jetzt fragen wir mal die Privatperson und nicht den beruflichen Janik. Guckst du Musikvideos?
Ja, auf jeden Fall. Also genau wie Lena, früher bei mir war es immer MTV TRL, so safe, alles geguckt. Und jetzt ist es halt YouTube ausgewählter, aber ich gucke immer noch Musikvideos. Ja, und ich freue mich auch immer, wenn nice Musikvideos rauskommen. Ich glaube, das ist inzwischen auch so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen wie auf Platte zu releasen. Das ist so ein bisschen so ein Liebhaberding. Aber wenn es passiert, ist es halt cool. Und auch wenn es sich vielleicht wirtschaftlich nicht so richtig lohnt oder rechnet, habe ich doch das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen auf die Marke, wenn man das so sagen kann, eines Künstlers irgendwie einzahlt, so, wenn man weiß, ah, hier, das ist doch die mit den geilen Videos. So, das ist, glaube ich, für Fans schon viel wert, auch wenn denn vielleicht am Ende nur 5000 Klicks dabei rumkommen oder whatever, wie viele so, aber du weißt halt, es gibt irgendwie da draußen eine Handvoll Leute, die feiert dich für deine Videos, die halt sehr nice aussehen, was dir denn vielleicht im nächsten Zug denn doch nochmal hier ein paar Streams mehr bringt oder wie auch immer. Deswegen, ja, glaube ich, Musikvideos auch heute nicht zu unterschätzen irgendwie. Auch wenn die ganze Herangehensweise natürlich eine ganz, ganz andere geworden ist.
Ich finde vor allem langfristig ist es schon wichtig, auch sich visuell als Künstler auch zu zeigen. Also vor allem bei Newcomern ist ja auch ganz oft die Frage, okay, drehen wir jetzt Musikvideos oder haben wir überhaupt das Budget etc. Aber ich finde es trotzdem wichtig, vor allem am Anfang auch zu zeigen, wer bist du als Künstler? Wie siehst du als Künstler aus? Wie sieht deine Musik aus? Also unabhängig jetzt nur von dem, was man hört, sondern da steckt ja auch so viel Personality drin und die will man ja bestenfalls auch von einem Künstler sehen und nicht nur die Songs hören, sondern auch wissen, okay, wofür steht der Artist?
Ja, voll. Deswegen es gibt auf jeden Fall immer deutlich mehr Tiefe rein, finde ich so, wenn man halt, was du sagst, irgendwie die Musik nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Das voll. Ist ja schon mal irgendwie eine ganz andere Bindung, als wenn ich ja alles nur irgendwie nacheinander wegstreame. Mir dann nochmal so ein ganz eigenes Bild irgendwie machen kann, auf jeden Fall, ja.
Das Entscheidende für mich daran ist ja, dass sich der eigentlich so ein bisschen der Kern des Musikvideos verändert hat über diese dann auch langen Zeitraum, weil logischerweise ich auch mit den MTV-Zeiten damit groß geworden bin, ist ja dann in der YouTube-Zeit auch immer wieder Videos gegeben hat, die durch bestimmte Macharten oder auch die Bilder, die sie produziert haben, ihren Effekt hatten. Also das schönste Beispiel ist, jeder, der Haftbefehl hört, redet heute noch von der Bazooka in dem einen Video von Haftbefehl. Das ist jetzt kein großes künstlerisches Stilelement, aber vielleicht ist es doch ein großes künstlerisches Stilelement, das damals benutzt wurde, für die Zeit, in der es stattgefunden hat. Ich sehe aber auch das Problem, dass man heute, also Budgetierung für Musikvideo und das, was du daraus dann für dich monetär wieder rausholen kannst, ist nicht messbar. Ist, glaube ich, total schwierig. Und dann sind wir genau bei der Ebene der künstlerischen Entwicklung da drin. Denn dass man als KünstlerInnen heute eine Visualisierung braucht, steht ganz außer Frage, finde ich. Wie du das machst, dafür gibt es mittlerweile Multiplattformen, auf denen du es machen kannst. Und genau diese sorgen dafür, dass du dann einen Effekt erreichen kannst. Und wenn der bedeutet, du baust für dein Archiv und erstmal, je nachdem wie groß du bist, kleinere, mittlere Klickzahlen, künstlerisch sehr hochwertige Videos, sind die trotzdem etwas, was dafür sorgen kann, wenn man dann auf dich aufmerksam wird, die dann den Effekt haben. So. Und dann kommt es aber ein bisschen auf die Frage an, wie du es machst. Und ich sehe heute manchmal immer noch Stories oder irgendwelche Bilder von Straßenrap-Video X, wo eine Handvoll Typen irgendwo stehen, einer performt und das wird abgefilmt. Das ist vielleicht nicht so zielführend für das, was man ausdrücken möchte. So, wenn man sich da Videos von anderen Straßenrap-Künstlern anguckt, dann merkst du, wie die richtig versuchen, Filme zu erzählen. Und das, und glaub, das ist das Entscheidende. Und da kommt es eben auch, und das ist eine hervorragende Überleitung zu deinem Thema, so ein bisschen darauf, wofür möchte ich selber als Künstlerin stehen, wo möchte ich hin, was möchte ich ausdrücken. Und das kann einfach meine Stimme, meine Technik, der Sound oder halt das Gesamtperformance-Produkt sein, oder? Oh, Überleitung. Die landet gerade sanft auf dem Flughafen Hamburg.
Sehr geil. Ja, genau. Ihr habt ja gefragt nach dem Thema und ich fand das Thema Performance in Musikvideos und auf der Bühne irgendwie ganz nice. Ich habe letztens zum Beispiel mir auch ganz viele Musikvideos von Rosalía angeschaut. Und was ich bei ihr zum Beispiel auch übelst krass finde und deswegen feiere ich sie auch komplett, dass sie immer einen großen Fokus auch auf Performance hat. Also die hat einen sehr, sehr bekannten Choreografen auch, der mit ihr die ganzen Musikvideos auch choreografiert etc. Und deswegen sind auch zum Beispiel ihre Musikvideos, finde ich, sehr besonders. Also du siehst von Anfang bis Ende, Performance ist so ein Fleek, dass jede Bewegung einfach vorher geplant. So, und da kommt halt super viel Emotion rüber. Oder zum Beispiel auch auf ihrer Tour, da sind ja auch einige Snippets von ihrer Tour auf TikTok komplett durch die Decke gegangen, auch wegen ihrer Performance, weil sie damit natürlich unabhängig vom Song halt so viel rüberbringt. Und das finde ich bei ihr super spannend.
Total, ich habe nicht mal gerade drüber nachgedacht. Ich finde es ist auch immer, wenn man als Artist nicht mal selber diese Performance bringt, so ist es auch einfach, finde ich, immer schon mal ein super Mehrwert, wenn man jetzt bei Konzerten zum Beispiel Artist XY steht auf der Bühne und hat einfach Unterstützung im Sinne von, dass im Hintergrund noch diverse Leute am Tanzen sind. Also das ist einfach so eine Bühnenshow, die, finde ich, einfach nochmal so viel Mehrwert bringt, weil es dann halt einfach, naja, es ist halt einfach noch was los, so, es ist irgendwie stark nochmal eine Unterstützung für die jeweiligen Songs, so, also finde ich auch sehr gut, wobei ich sagen, bei Musikvideos nicht mal so dieser große Choreografie-Tanz-Fan bin, so, ich gucke dann eher so die, sagen wir mal, die Story-Videos, sagen wir mal so, aber es ist natürlich auch schon mal irgendwie krass, was da so, was du eben sagst bei Rosalía, so in die Choreografien einfließt, so was das für eine Arbeit ist, wie das dann am Ende auch aussieht, weil ich auch selber tanzmäßig ganz, ganz weit weg davon bin, irgendwie so. Ich habe mal eine Breakdance-Stunde im Haus der Jugend gehabt ungefähr und da gemerkt,
ach, ey, echt?
Das ist, ja, richtig geil. Erzählt bisher. Doch, das habe ich ja auch schon mal irgendwo angemerkt auf jeden Fall. Da auf jeden Fall gemerkt, dass ich ganz weit weg von irgendwie allem bin, was mit Bewegung, Tanzbewegung zu tun hat. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall großer Respekt für die Leute, die das denn so krass aufziehen.
Es ist safe. Halt natürlich ein total wichtiges Element, ne? Oder? Entschuldigung, du wolltest was sagen.
Alles gut. Also es war bei mir auch gar nicht auf nur Choreografie jetzt speziell fokussiert, sondern insgesamt Performance. Ich finde es so wichtig, dass einfach Künstler sich auch irgendwie in einer Art körperlich auch irgendwie darstellen können und sich vielleicht bewegen können oder sowas. Also zum Beispiel eine Bad Moms J, die eine der Tänzerinnen ist eine gute Freundin von mir auch und die hat mich auf die Tour mit eingeladen. In Köln war ich da. Und sie hat es zum Beispiel auch komplett als Stilmittel benutzt, Tanz auf ihrer Bühne irgendwie voll die Fläche zu bieten. Und es kommt ja richtig gut an. Es machen nur leider so wenige in Deutschland. Ich finde, international ist es irgendwie schon gängig, dass du Tanz, Performance, dass das mit Musik einhergeht. Und auf jeden Fall finde ich das ein wichtiger Punkt, wenn du Artist bist, dich in irgendeiner Art irgendwie performancemäßig auszudrücken. Aber klar, es gibt solche Artists, aber es gibt auch Artists, die nur in Bildern sprechen. Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Also beides cool.
Ich finde das mit der Performance ist halt insofern so ein wichtiger Punkt, als dass, wenn du dich als 360-Grad-Produkt, Projekt,
wahrnimmst.
Das Wort. Aber muss man an der Stelle nur mal sagen. Es geht dann ja schon auch darum, wie du dich nach außen produzierst und wie Leute dich wahrnehmen. Ich weiß schon, dass das bewusst gewählt. Dann gehört aber auch genau diese Ebene ja mit dazu. Also ganz simpel auf Rap gesprochen, bist du nur Studio-Rapperin oder kannst du es auch auf der Bühne? Kannst du es nicht? Und wenn du es kannst, warum kannst du es? Und dazu gehören simple Dinge wie eine Bühne ausfüllen bis hin zu Elemente benutzen, die dafür sorgen, dass du eine Show lieferst. So, das ist ziemlich, das ist schon eine höhere Kunst. Und daran sind auch schon viele gescheitert.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch immer schwieriger, Leute alleine nur durch Musik zu entertainen, gerade wenn man auf Konzerte geht. Ich fand früher immer diese ganzen US-Shows mega krass, dass die da durch die komplette Halle fliegen, dass die riesen Bühnenbilder haben. Von Pyro über Lichttechnik war da irgendwie alles eine Stufe drüber. Und ich bin da total froh drüber, dass es so langsam, also ich bin da bei dir, Savit, dass es noch braucht hier in Deutschland, aber ich glaube, es kommt immer mehr. Also das hat ja vor ein paar Jahren schon angefangen, dass sämtliche Rapper jetzt auf einmal eine Band haben, anstatt dass da nur jemand steht, der irgendwie vom Mischpult was abspielt. Ich glaube, das war so der Anfang. Und so das Erste, was ich jetzt auch im Kopf hatte, war Bad Moms J mit Background-Tänzern. Das ist halt eine ganz andere Show.
Ja, total. Ich muss, wo du es gerade gesagt hast, aber auch noch dran denken, als ich vor ein paar Monaten Kendrick Lamar zum Beispiel in Hamburg gesehen habe. So, das ist jetzt ja genau der von dir angesprochene US-Superstar. So, und bei dem war das halt auch so krass, weil der eigentlich im Grunde das genaue Gegenteil gemacht hat. Der hat nichts gemacht. Der war irgendwie alleine auf dieser riesigen Bühne, die bis Mitte in der Halle ging. Und dann stand da für einen Song mal ein Klavier und dann vielleicht einmal war da irgendwie ein Bett auf der Bühne oder sonst was. Aber da sind jetzt nicht Drake-mäßig irgendwelche Ferraris von der Decke gehangen oder so. Aber es war trotzdem einfach eine so krasse Show, weil dieser Typ einfach so eine krasse Präsenz hat und einfach, naja, einfach abgeliefert hat. So. Und der hat, glaube ich, auch, weiß ich nicht, da war er schon eine halbe Stunde in der Show drin, da hat er das erste Mal irgendwie gesagt, hallo Hamburg, wie geht's euch? So, der hat nicht mal mit dem Publikum interagiert irgendwie und trotzdem waren alle total so im Bann und fokussiert, was er da irgendwie macht. So. Und das war halt einfach, ja, von A bis Z irgendwie eine krasse Show. Also das ist schon, da setzt er schon Maßstäbe auf jeden Fall.
Das ist ja auch das Schöne, manchmal ist er weniger mehr.
Ja, total, total. Das, also ist auch absolute Qualität. Ich glaube, bei vielen anderen Artists wäre das total in die Hose gegangen, wenn man sowas versuchen würde und halt nicht Kendrick Lamar ist leider.
Voll, ich meine, Performance ist ja nicht nur Bühnenshow, sondern halt wirklich auch, wie du rappst, wie du ins Mikrofon reinsingst. So. Und wenn du da halt ablieferst, so, dann lieferst du ab. Das ist ja auch eine kranke Performance. So.
Ja, total.
Es gibt... Oh, Janik, ich liebe Überleitung. Ich muss sie annehmen.
Das Schöne ist ja, dass du dir eigentlich jede gute Überleitung damit versaust, dass du nochmal davor sitzt, dass du Überleitung liebst.
Ja, weil ich das ja mir selber mal unangenehm ist, dass ich immer so. Aber ich liebe sie einfach. Unique hat, als sie 2017, 2018 auf der Bildfläche erschienen ist, ihren kompletten Weg dahin ziemlich transparent in Videoform der Welt zur Verfügung gestellt. Mit damals Michael Jackson Bass, ihrem Manager, zusammen den Aufbau ihrer Künstleridentität dokumentiert. Was ziemlich beeindruckend war und heute bis heute eine Basis von dem ist, was sie, finde ich, auch heute ausdrückt. Wenn man sie mal in Natur sieht, was für eine im Prinzip kleine, zierliche Person das ist, was für eine krasse Expression sie hat, wenn sie irgendwo steht und die Aura, wenn sie in den Raum kommt und so. Davon wird vieles natürlich da sein und vieles auch in dieser Zeit entstanden sein. In dieser Zeit ist auch unser Classic entstanden, der dann das Ergebnis ist von genau dieser Reise, die man da auf YouTube anschauen kann.
Genau, ihr Debütalbum Gift haben wir dieses Jahr mitgebracht. Dieses Jahr, diese Woche dieses mitgebracht. Jahr. Ja, ja, dieses Jahr. Nein, diese Woche Gift von Unique, 5 Jahre alt geworden. Ist, wie gesagt, ihr Debütalbum, damals auf Platz 7 gechartet, also echt sehr, sehr erfolgreich. Features Wazel, Casey Rebel war drauf, Xatar, aber auch ein Adel Tawil drauf zu hören. Und wie du sagst, Nico, diese Zeit 2017, 18, wo so Unique, so upcoming Star war, sich echt einen Namen gemacht hat und ich auch sehr, sehr gefeiert habe, was da von ihr gekommen ist. Und dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, so über die Zeit so ein bisschen Momentum verloren, ein bisschen in der Versenkung verschwunden, ist jetzt vielleicht zu hart gesagt, aber auf jeden Fall deutlich ruhiger geworden, warum auch immer, man weiß ja nicht ganz genau, was da links und rechts und im Hintergrund alles noch so passiert, aber es trotzdem irgendwie geschafft hat, immer so ein bisschen, zumindest so ein Grundrauschen war irgendwie immer da, ja, und jetzt ist sie ja seit ein paar Wochen, Monaten wieder dabei, dass da stetig released wird, dass man wieder viel von ihr hört. Auf jeden Fall insgesamt eine sehr, sehr spannende Künstlerin. Und ja, Gift damals, das Album, weiß ich, sehr viel gehört. 040 ist so die Single, die bei mir am eindringlichsten im Kopf geblieben ist. Ich glaube, die ist hier auch in der redaktionsinternen Playlist auch drin, also läuft hier auch öfter. Ja, sehr, sehr interessante und starke Künstlerin.
War auch ein sehr beeindruckendes Entschuldigung, Savit, aber Gesamtprodukt, das damals entstanden ist. Und das hat auch echt Spaß gemacht, ihr dabei zuzugucken. Bis heute auch habe ich ein sehr, sehr großes Auge darauf und achte sehr darauf, was sie da macht. Bin auch immer sehr, sehr interessant, sehr interessiert daran zu sehen, wie sich das weiterentwickeln kann. Das mit Momentum und allem verstehe ich voll. Was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass es damals so krass auf den Punkt inszeniert wurde. So, und das kann so Fluch und Segen manchmal zugleich sein. Habt ihr auch so eine Empfindung zu diesem Album oder ihrem Weg, den sie damals dokumentiert hat?
Also erstmal fand ich ihren Einstieg in die Szene richtig krass. Ich weiß auch noch, ich habe damals so die ersten Songs von ihr gehört und dachte mir auch, boah, also habe ich auch richtig gefeiert. Auch super starke Personality. Und dann gab es irgendwann, glaube ich, so diesen Cut, wo man dann plötzlich gar nichts mehr gehört hat. Und ich glaube, den konnte sie danach auch so ein bisschen schwer wieder aufholen. Also ich habe es nicht so im Detail mitbekommen, muss ich sagen, nur so am Rande so ein bisschen, dass man dann irgendwann lange Zeit nichts mehr von ihr gehört hat. Aber ich glaube, wie du jetzt gesagt hast, so jetzt langsam kommt sie da wieder voll rein. Und also wie gesagt, so genau verfolge ich das nicht, aber sie ist eine super talentierte Künstlerin, auf jeden Fall.
Ja, mir geht's da ähnlich. Also ich habe auch damals 040 habe ich tot gehört. Ist, glaube ich, bis heute einer meiner All-Time-Favorite-Tracks. Und habe dann aber auch sie sehr aus den Augen verloren. Und habe jetzt gestern tatsächlich das Album wieder durchgehört und habe mich da irgendwie total geärgert im Nachhinein, dass sie ja jetzt wieder Musik rausbringt und ich das gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Und das wird auf jeden Fall mal nachgeholt, weil ich finde, sie war damals wie so ein frischer Wind einfach in der Branche. Also mir hat das sehr gefallen, was sie damals gemacht hat.
Das ist ein bisschen das Problem. Wer sich dann mit näher beschäftigt, weiß auch, dass es da dann auch am Ende vertragliche Dinge gegeben hat. Und wir sprechen ja von Ex-Manager, das heißt, es ist da auseinandergegangen. Und Momentum ist ein Punkt, den man nie unterschätzen darf, der auch sehr gefährlich ist und der die bittere Realität dieser riesengroßen Welle bedeuten kann, in der wir da alle drin stecken. Wenn du den Moment verpasst, dann kann es eventuell sein, dass du erstmal wieder ein bisschen Anlauf brauchst, bis du zur nächsten Welle kommst. Wenn du die dann aber hast, dann bist du ganz oben. Und wenn du ganz, ganz oben bist, dann bist du Savitz Classic.
Ja, voll. Also, wie gesagt, da haben wahrscheinlich auch Business-Sachen ihr irgendwie auch reingespielt. Ich weiß nicht, ob sie das einmal öffentlich gemacht hat. Habt ihr was davon mitbekommen?
Nee. Was meinst du?
Also,
was genau da der Hintergrund war?
Du meinst, du bist noch bei Unique, meinst du?
Ach so, ja, sorry, genau, ich bin noch bei Unique.
Ach guck mal, meine Überleitung wird nicht mal angenommen hier.
Ach so, sorry.
Alles wunderbar.
Die musst du mir jetzt nochmal erklären, es tut mir leid.
Alles gut, es gab Statements von ihr, ich glaube, ich weiß nicht, ob die wieder gelöscht sind, auf jeden Fall hat sie sich immer ein bisschen dazu geäußert. Wer googeln will, kann googeln, ansonsten.
Okay.
Sag ich da nichts dazu.
Dann probier es doch nochmal mit einer Überleitung.
Nee, die ist jetzt versaut.
Okay.
Samuel, erzähl, dein Classic. Zenit und yes. So. Erfolg. Spitze. Erfolg deine Mutter.
Meinst du das Album, was ich heute mitgebracht habe?
Künstlerin vor allen Dingen.
Genau, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteased. Ich bin ja ein riesen Rosalia-Fan. Und habe dementsprechend auch natürlich ein Album von ihr heute dabei. Und zwar ist es Motomami. Das kam letztes Jahr raus, ich glaube im März. Ja, sind super krasse, spannende Tracks drauf. Ich finde, wie gesagt, sie als Künstlerin im Gesamten einfach voll spannend, weil sie ja viel auch aus ihrer Kultur mit einfließen lässt, viele Flamenco-Influences hat, aber das irgendwie schafft, das irgendwie poptauglich zu machen. Also es ist immer schwierig, wenn man irgendwie was Nischiges macht. Also Flamenco ist ja jetzt nichts, was in Deutschland so irgendwie tagtäglich gehört wird. So. Aber sie schafft es halt so kommerziell umzuwandeln. Und das finde ich ganz stark bei ihr, muss ich sagen.
Ich finde das immer wieder verrückt. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen gegoogelt nebenher. Diese spanischsprachige Musik, lateinamerikanisch, das ist bei mir. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Streams in so einer Welt generiert werden, von der ich absolut nichts mitbekomme. Also auch nur Rosalía, den Namen kenne ich. Ich habe auch einzelne Songs gehört, aber ich glaube, den einzigen richtigen Song, den ich dir von ihr nennen kann, ist das Feature bei Travis Scott, Highest in the Room, auf dem Remix. So. Und sonst ist das wirklich so eine Welt, auch, weiß ich nicht, diese Bad Bunnies dieser Welt und sonst was. Millionen über Millionen Streams und irgendwie geht es einfach an mir vorbei. So, das finde ich, aber so auch so interessant zu sehen, was ist da für so eine Parallelwelt. Es ist ja nicht mal eine Parallelwelt, das findet nur nicht in meiner Stadt, aber also ja, sehr, 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 sehr interessant. Wie gesagt, musikalisch finde ich da immer so ein bisschen schwer Zugang zu. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel mit der Sprache an sich zu tun, dass ich denn, ja, dieses Spanisch, und wenn es nur die Einflüsse sind, mir persönlich immer nicht ganz so reingehen. Ich auch einfach absolut nichts davon verstehe, was da gesungen wird.
Verstehe ich voll. Also ist auf jeden Fall ein Argument. Ich höre das halt im Gesamten. Für mich geht es da bei ihrer Musik eher um den Vibe, den sie transportiert und auch die Produktionen. Also ich glaube, ich höre auch Musik, dadurch, dass ich selber Musik mache, ganz, ganz anders. Also ich höre das so in allen einzelnen Teilen und da finde ich eben auch die Produktionen mega tasty einfach irgendwie und weshalb ich das einfach feiere. Auch wenn ich selber, gebe ich zu, ich verstehe kein Wort, aber it's the vibe for me bei ihr.
Ja, ja, fühle ich. Ich meine, der Erfolg gibt ihr auch absolut recht. Also, das ist ja auch einfach krass, was sie da hinlegt. So. Und selbst wenn es denn in Anführungszeichen nur das Feature bei Highest in the Room ist, so, auch das ist stabil. So, ich finde, der Remix war dann nochmal deutlich besser als die ursprüngliche Version. So, da hat sie mich auf jeden Fall gekriegt mit. Das war ein starker Part.
Das sind Statements. Auch die Musikvideos.
Ja. Sorry, ich meinte nur, das sind Statements hier, dass der Remix besser war als das Original.
Ah, ich weiß auch nicht, ob da alle so mitgehen, aber ich fand es auf jeden Fall so.
Ja. Das Ganze, ich bin nebenbei hier bei Spotify gerade unterwegs und gucke mir so ein kleines bisschen die Zahlen an. Es ist schon krass beeindruckend, so, wenn du mit Mucke, zu der ich auch 0,0 Zugang habe, wo man aber, und hier glaube ich, muss man wirklich trotzdem auch von Produkt sprechen dürfen, da sehr viele schlaue Leute sehr, sehr gut an etwas arbeitet haben, was auch in sich unheimlich stimmig und gelungen wirkt. So. Und auch ich habe einen schwierigen Zugang, aber ich weiß, wie einnehmend das ist. Ich weiß gar nicht, wo war denn das? Ich glaube in L.A. im Fernsehen, spanischer Sender. Und dann bin ich da auch hängen geblieben. So. Verstehe kein Wort und ich liebe den Vibe. Naja, das ist dein Classic, den nehmen wir mit rein. Lena, was hast du mitgebracht?
Mein Classic ist auch noch ein relativ junges Album, Rolex für alle von Disaster. Ist letztes Jahr rausgekommen, gehört jetzt aber auch schon für mich zu meinen wahrscheinlich Top 10 Deutschrap-Alben, weil ich es wirklich von vorne bis hinten komplett gefeiert habe. Das kam für mich zu einer Zeit raus, wo ich sehr viel Inhalt in Songs vermisst habe. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich brauche überhaupt keine tiefere Message in Songs. Also Kunst muss für mich auch erstmal gar nichts, also muss mich nur unterhalten. Aber letztes Jahr hatte ich da ein paar Wochen und Monate, wo ich mir einfach mehr gewünscht hätte, dass sich mehr Leute positionieren, dass mehr Leute eine Meinung haben zu Dingen. Und dann kam dieses Album raus und das war für mich so richtig ein guter Zeitpunkt, sage ich mal. Und genau, freut mich total, dass es auch meiner Meinung nach im Mainstream angekommen ist. Also Disaster ist ja schon länger unterwegs. Ich glaube, er hat es aber jetzt erst geschafft, so richtig mit dieser Musik, die er macht, die breite Masse zu erreichen. Und das hat mich sehr gefreut.
Ja, absolut. Ich finde, so seit Deutscher Oktober, dem Vorgänger sozusagen, ist es irgendwie soundtechnisch für mich persönlich auf jeden Fall deutlich runder, was er macht. Und ich glaube, damit dann auch ja, deutlich massentauglicher, wenn man das so sagen kann. Was ich aber jeher irgendwie an Disaster sehr schön finde, ist so dieses, naja, dass er dieses, nicht so extrem dieses linke Klischee bedient, sag ich mal. Also, was du sagst, in den Texten steckt ganz viel drin, ohne linkes Klischee, scheiß Bullenschweine mäßig zu sein, sondern die Kritik, die er übt, so, die hat Hand und Fuß, das ist irgendwie, ja, da steckt halt Tiefe drin, die aber sehr, oder er wird auch immer sehr konkret in seinen Texten. Das mag ich sehr, sehr gerne an ihm. Das weiß ich, fällt mir jetzt ad hoc niemand wirklich ein, der es so auf dem Level irgendwie ihm gleich tut.
Weil das auch nicht so einfach ist. Die schmalen Grad finden, und deswegen finde ich so interessant, dass man sich bei dem, was er macht und wo er herkommt und seinem ankommenden Mainstream diesen Weg vorstellen muss aus dem eigenen Kampf, den er der Gesellschaft gegenüber austrägt und dann auf der anderen Seite aber auch der Industrie gegenüber, mit der er aber zusammenspielen darf, will, muss, um dann dahin zu kommen, dass mehr Leute es hören und er vielleicht auch ganz privat von seiner Musik so umfangreich und gut leben kann, wie er sich das schon immer gewünscht hat. Und der Junge hat ja als kleiner Junge gefühlt schon angefangen, in Hamburg die Straßen wegzurappen. Und hat da auch schon in seiner Karriere genug Schritte nach links und rechts gemacht, die ihm dann von ich weiß nicht wem, aber von linken Aktivisten um die Ohren gehauen wurden und genauso aber einen verständlichen Weg gegangen ist, den man auf der anderen Seite vielleicht auch nicht verstanden hat, warum er dann jetzt auf einmal so antikapitalistisch ist, wenn er aber beim Major-Label gesigned ist. Und diesen schmalen Grat zu gehen, der ist lang, der ist steinig und ich bin da sehr angetan davon zu sehen, dass er das hingekriegt hat. Offensichtlich auch auf Major-Seite im Label Leute, die genauso verstehen, ihn machen zu lassen, wie er ist, um dann in Hamburg auf Major-Label-Deal mit einer Kettensäge oder was war es, mit einer Flex hinzugehen und den für Obdachlose diese Trenner auf den Bänken einfach wegzuflexen in der Promophase für ein Album. Das musst du auch erstmal machen und auch den Punkt haben, dass das alle so akzeptieren, ohne dass du danach gedroppt wirst. Und dafür verdient er allergrößten Respekt. So, und dann kommt der musikalische Part dazu und da würde ich auch sagen, hat er in den letzten Jahren, und ich begleite das jetzt ja auch schon ein paar Tage länger, ne? Also so angekommen hat er sich noch nie angefühlt und deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr glücklich eigentlich über jede neue Nummer, die kommt.
Auf jeden Fall. Soll ja auch in nächster Zeit wahrscheinlich häufiger was kommen, habe ich gehört. Also
munkelt man, ne?
Munkelt man.
Ja, wir werden es nicht gewahr. Wenn das aber soweit ist, findet das auf jeden Fall in der Playlist statt, oder Yannick?
Absolut. Wir haben da eine. Thank Backs, when it's Friday. Da war auch Savage schon ein paar Mal drin.
Boah, coole Playlist. Und was ist da so drin?
Ja, alles, was Deutschrap jede Woche so herzugeben hat, würde ich sagen. Und wenn Lena und du, wenn ihr irgendwann eure ersten Songs macht, dann seid auch ihr da drin.
Sehr schön, sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Das heißt, also wenn ich mich richtig anstrenge und muss aber einen bestimmten Sound machen, ne, oder?
Ich glaube, bei dir wäre der Sound egal. Du pickst dich dann ja quasi selber für den Stammtisch. Also kannst du ja eigentlich machen, was du willst.
Ja. Was ich aber auf jeden Fall jede Woche mache, ist 3 Songs raussuchen, die mir wirklich gefallen, um dann hier so ein kleines bisschen euch da draußen einen Tipp zu geben. Und daraus entsteht immer ein Tippspiel. Die Redaktion muss tippen und wir haben das ja ein bisschen umgebaut. Für euch da draußen, ich erzähle diese Geschichte ja gefühlt in jeder Folge. Ich habe es noch ein bisschen erweitert. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben. Derjenige, der die meisten Songs richtig tippt, von den 3, die ich mir ausgewählt habe, darf sich dann für die Woche irgendwas bei der Konditorei seines Vertrauens fürs Team aussuchen. Yannick, du willst ja immer Schwarzwälder Kirschtorte haben.
Im Leben würde ich mir die nicht aussuchen.
Nee, aber du hast nicht gewonnen, ne?
Nein, Daniel hat gewonnen.
Mal wieder zum
Daniel, ja. Ich tippe, es gibt Natas oder sowas diese Woche.
Rekordmeister. Der Grund dafür sind welche 3 Songs?
Ja, 3 Songs, ich glaube 2 von 3 hat er richtig. Song Nummer 1, Claime die Euros, hast du dir ausgesucht. Tari Ferrari, Jaco Oke, Easy E und Kelly zusammen Patina Records aus Dortmund. Und das ist so ein richtig schöner Gang-Track, kann man glaube ich sagen. Jeder hat seinen eigenen Part, nacheinander wird da durchgerappt. Hat mir auch sehr gut gefallen, das Ding.
Posse, Collective, irgendwas in dieser Form. Kennt ihr den Song?
Ich tatsächlich nicht. Müsste ich mich später nochmal reinziehen.
Ich empfehle euch deine Playlist. Die heißt Thank Backs When It's Friday.
Ah, sind die anderen. Da werde ich natürlich reinhören danach.
Sehr gerne. So, sehr nächste gut. Nummer.
Lost Friends von Ulysse und Morlock Dilemma. Und das sage ich auch ganz schön oft hier an dieser Stelle.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Genau. Man kriegt genau das, was man erwartet bei den beiden. 90er-Style, Boom-Bap, Scratch und Cuts in der Hook, schöner Representer-Track.
Ja, aber da gibt es ja auch 2, 3 Gründe. Der eine ist, Morlock Dilemma habe ich länger nicht dabei gehabt. Und Ulysse, sagen wir so, der hat in unserer Backspin FIFA 23 Liga schon richtig kassiert dieses Jahr. So, da habe ich gedacht, da will ich ihn einfach mal in den Songs mit aus, damit er weiß, Bruder.
Ne? Wir vergessen dich nicht.
Im Geiste bin ich bei dir.
Es ist ein starker Song. Ich feiere das auch echt eigentlich alles, was er macht. Das ist schon sehr berechtigt hier in deiner Auswahl drin.
Schön.
Und Song Nummer 3 ist Lauf von Shogun. Auch sehr, sehr oldschool-mäßig, ruhigerer Song. Und er erzählt von seinem Aufwachsen, seinen Träumen, den er hinterherjagt. Eine Shogun-Ode an die Jugend. Würde ich mal sagen.
Der ist ja auch so ein bisschen your favorite producer, your favorite MC, Mixpaket, DIY, alles in allem mit Each One Teach One der älteren Generationen, denen er folgt und zuhört und mit denen er zusammenarbeitet. Also und damit auch most unknown, fast so ein kleines bisschen, habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl. Denn da wird bestimmt noch einiges kommen, auf das man nochmal achten sollte, so. Und ich mag ihn, weil sein Mindset halt genau zu dem passt, was da kommt. Und die Nummer hat mir gefallen. Deswegen ist er in dieser Liste. Auch hier, ich stelle die Frage nochmal, habt ihr Shogun auf dem Sender?
Bisher noch nicht. Muss mal auschecken.
Siehst du. Hat es auch für euch zumindest hier, also am Ende noch 2, 3 Kleinigkeiten, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Aber ihr habt uns auf jeden Fall sehr viel mit auf unseren Weg gegeben. Und deshalb vielen Dank, dass ihr da wart, hier bei Backspin Stammtisch.
Ja, danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das fand ich auch.
Auf jeden Fall.
Ja, dann bist du zufrieden?
Absolut. Sehr zufrieden.
Ja, sehr gut. Dann schließen wir diese Runde hier. Powered by O2. Vielen Dank.
Bis nächste Woche. Danke euch. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.